Ja, Trost, Freude, Friede und Liebe von dem, der da spricht. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Und ich glaube mal, diese wunderbaren Aussagen unseres Herrn Jesus Christus, die sind den meisten von uns seit ihrer Kindheit an vertraut. Also sie gehören sozusagen zu unserer Glaubens-DNA. Aber als der Herr als Mensch auf dieser Erde lebte, hat er sich damit nicht nur Freunde gemacht. Jesu Rede über das Brot des Lebens, das war sogar für viele seiner Jünger ein Ärgernis. Als er sagte, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Da erwiderten ihm die Pharisäer, das behauptest du zwar von dir selbst, aber was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Also weniger höflich ausgedrückt, Jesus, du lügst. Und das Ganze schaukelte sich dann immer mehr hoch, bis dahin, dass aufgebrachte Judäer Jesus töten wollten. Ich lese uns, beginnt mit einer weiteren Aussage Jesu aus dem Johannesevangelium, aus Kapitel 8, die Verse 51 bis 59a. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Die Juden sprachen nun zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr habt ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagte, ich kenne ihn nicht, so würde ich euch gleich sein, ein Lügner. Aber ich kenne ihn und ich bewahre sein Wort. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und du hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Ich möchte noch mal mit uns beten. Herr, ich möchte dir danken, dass wir schon so viel Gutes heute Morgen gehört haben. Und ich möchte dir danken, Herr, dass du weiter mit uns reden möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du einfach hilfst, Herr, zu hören und zu sprechen. Danke dir für dein lebendiges Wort. Amen. Nochmal Vers 51, wörtlich. Amen, Amen. Ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Und für die religiösen Führer war es kaum zu ertragen, dass Jesus so etwas sagte. Für sie war Abraham der bedeutendste Mensch, der je gelebt hat. Schau dir Abraham an, sagen sie. Er lebte vor 2000 Jahren, er starb, alle Propheten sind gestorben. Was glaubst du denn, wer du bist? Du hast doch einen Dämon. Oder wie wir heute in unserer säkulären Welt vielleicht sagen würden, du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Darauf antwortete Jesus, wenn ich meine eigene Ehre suchen würde, dann wäre das tatsächlich nichts wert. Aber es ist der Vater, der mir Autorität verleiht, der, von dem er zwar sagt, das ist unser Gott, aber in Wirklichkeit kennt er ihn überhaupt nicht richtig. Ich kenne ihn. Und dann Vers 56, Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah und freute sich. Und dann erwidern sie ihm in Verdrehung dieser Aussage, dass Abraham ihn und seinen Tag vorausgesehen hat. Nun aber mal stopp. Du willst Abraham gesehen haben, der vor 2000 Jahren gestorben ist? Du mit deinen 33 Jahren bist ja noch nicht einmal im gereiften Mannesalter. Das ist doch völlig irre, was du da von dir gibst. Und dann gibt Jesus uns in seiner Antwort diesen Namen, der als Thema über dieser Predigt steht. Ich stelle mir vor, dass er sie dabei angeguckt hat und er sagte zu ihnen, Vers 58, Amen, Amen, ich sage euch, frei übersetzt, wenn ich euch das sage, dann könnt ihr euch darauf verlassen. Ehe Abraham war, bin ich. Also er ist auf Abrahams Tod gar nicht erst eingegangen. Abraham ward, ich bin. Und das ist auch die Überschrift, die über dieser Predigt steht. Sie lautet, ich bin. Aber was hat es mit dieser Aussage auf sich? In Vers 59 heißt es, als sie ihn das sagen hörten, hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Warum wollten sie ihn für diese Aussage steinigen? Nun, aus demselben Grund, warum sie ihn nach seiner Rede über den guten Hirten in Johannes 10 steinigen wollten. Johannes 10, Vers 33, wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zum Gott machst. Aus demselben Grund, aus dem der hohe Priester Kaiphas nach der illegalen Festnahme Jesu seine Kleider zerriss und der hohe Rat das Todesurteil sprach. Er hat gelästert, das brauchen wir noch Zeugen, er ist des Todes schuldig. Weil sie auch schon in Johannes 8 gut verstanden haben, was das, was er sagte, bedeutete. Wenn Jesus nur über die Zeit vor Abraham hätte sprechen wollen und dabei gesagt hätte, bevor Abraham war, war ich, selbst das hätte sicherlich gewaltigen Ärger bei ihnen hervorgerufen. Aber er sagte nicht, bevor Abraham war, war ich, sondern er sagte, bevor Abraham war, bin ich. Und ja, sie haben irgendwie erfasst, dass Jesus, als er sich mit diesem Namen auswies, über Abraham hinwegging und bei Moses gelandet ist. Sie erfassten, dass Jesus, als er sich mit diesem Namen auswies, ja, dass er den hochheiligen Gottesnamen für sich benutzte. Und das zog ihren tödlichen Hass auf sich. Der Auslöser, warum sie Jesus steinigen wollte, war die Verwendung dieses Namens Ich Bin. Oder um es noch deutlicher auszudrücken, dass Jesus exakt den Namen benutzte, mit dem Gott sich aus dem brennenden Dornbusch am Berg Horeb Mose gegenüber erklärte und sie verstanden haben, dass er sich damit mit demjenigen identifizierte, der mit Moses gesprochen hat. 2. Mose 3, 13 bis 15. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, Jahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist der Name, unter dem ich angerufen werde von Generation zu Generation. Und in diesem Namen, Jahweh, da klingt das hebräische Wort für sein, Haja. Das klingt in diesem geheimnisvollen Gottesnamen an, der darum am besten vielleicht mit der Seiende oder der Ich Bin wiedergegeben werden kann. Im Hebräischen schreibt er sich J-He-Waf-He, also ein Name, der 6.828 Mal Verwendung im Alten Testament gefunden hat. Also ich habe das nicht nachgezählt, aber jedenfalls weit mehr als 6.500 Mal. Und trotzdem ist die genaue Aussprache heute nicht mehr bekannt. Das liegt zum einen daran, dass im Volk Israel aus Scheu vor einer möglichen Verletzung des göttlichen Gebots, du sollst den Namen Jahwes deines Gottes nicht missbrauchen, denn Jahwe wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Dieser Name bald nur noch von dem hohen Priester einmal im Jahr am Versöhnungstag im Allerheiligen ausgesprochen wurde. Und dass darum das sogenannte Tetragramm J-He-Waf-He aus dem Griechischen übersetzt einfach vier Buchstaben, dass selbst beim Vorlesen des biblischen Textes in aller Regel durch das hebräische Wort Adonai ersetzt wurde. Und Adonai ist ein Plural Majestatis von Adon, was Herr bedeutet. Also nicht in dem Sinne der heutigen höflichen Anrede einer männlichen Person, sondern im Sinne von Gebieter, Herrscher oder König. Aber es liegt auch daran, dass im Alten Testament, dass im alten Hebräisch keine Vokale eingesetzt wurden, sondern man nur die Konsonanten schrieb. Versucht mal, einen Satz zu lesen, bei dem alle Selbstlaute weggelassen sind. Das ist schwierig. Und solange das Hebräische noch eine lebendige Sprache war und die Vorleser durch mündliche Überlieferung wussten, wie die Worte ausgesprochen werden mussten, da war das alles noch kein Problem. Aber als 70 nach Christus der Tempel zerstört war, die Israeliten aus ihrer Heimat verbannt wurden und das Hebräische als Umgangssprache nach und nach verschwand, da wuchs das Bedürfnis, den überlieferten alttestamentlichen Schriften ein vernünftiges System von Lese- und Lautzeichen hinzuzufügen, damit nicht ganz in Vergessenheit geriet, wie der unantastbare Text der Heiligen Schrift ursprünglich geklungen hat. Und hier kommen jetzt die Masoreten ins Spiel. Von Masora, was Tradition oder Überlieferung bedeutet. Und so bezeichnete man jüdische, fromme Schriftgelehrte und Schreiber, die für das exakte Kopieren der Schriftrollen zuständig waren und etwa zwischen 800 bis 1000 nach Christus vornehmlich im Tiberias am See Genezareth lebten und arbeiteten. Einer der ersten, der begann, Zeichen hinzuzufügen, die anzeigten, welche Buchstaben in einem Wort betont werden sollen und wo es Pausen geben sollte, sowie Vokalpunkte, das war Ascha der Ältere. Der bekannteste und einflussreichste aller Masoreten aber sein Ururenkel Aaron ben Ascha. Und der hat ein Manuskript angefertigt, das zum wichtigsten Dokument der hebräischen Schriften wurde und seitdem als Hauptvorlage für viele moderne Bibeln dient. Kurz gesagt, die Aufgabe der Masoreten war es, alle Wörter der Schrift, allen Wörtern der Schrift Vokale hinzuzufügen, die im Wesentlichen aus einer Reihe von Punkten und Symbolen bestanden, die unter, neben oder oberhalb der Konsonanten angeordnet waren, damit man weiß, wie sie ausgesprochen werden müssen, dass sie aussprechbar sind. Was aber war mit dem Tetragramm, wenn man bedenkt, dass dieser unaussprechliche Name, dass dies der unaussprechliche Name war, den man aus Ehrfurcht nie aussprechen sollte? Wollten sie gegen die jahrhundertealte jüdische Tradition verstoßen? Nun, sie haben auch dort Vokale hinzugefügt und hier versteckt sich eine besondere Geschichte. Denn sie wollten in der Tat sicherstellen, dass die Leser den heiligen Namen nicht doch versehentlich aussprachen. Also haben sie bei der Punktierung der hebräischen Konsonanten des geschriebenen, aber nicht auszusprechenden Gottesnamens absichtlich falsche Vokale gesetzt. Genauer gesagt, die Vokale des an dessen Stelle zu lesenden, aber nicht geschriebenen Wortes Adonai, wobei nach einer bei Eigennamen häufig angewandten hebräischen Sprachregel auch noch aus dem ersten A-Laut ein E-Laut wurde. Und eine Ausnahme bildeten die Stellen, in denen im Hebräischen der heilige Name Gottes in Verbindung mit Adonai Herrscher genannt wurde. Um zu vermeiden, dass zweimal nacheinander das Wort Adonai gesprochen wurde, schrieb man in diesen Fällen die Vokale des Wortes Elohim, Gott, zu den Buchstaben J-H-W-H-E und las dann Adonai Elohim, Gott der Herr. Und leider aber wussten die ersten christlichen Übersetzer der Bibel ins Englische, so etwa ab dem 12. Jahrhundert nach Christus, nicht mehr, was die Masoreten getan hatten. Und da sie auch selbst keine Scheu hatten, den heiligen Namen auszusprechen, übersetzten sie genau das, was sie sahen. Jehova bzw. Jehovi. Und so entstand diese falsche Lesart Jehova, die auch in zahlreichen Bibelausgaben Eingang fand und die bei der Namensgebung der Zeugen Jehovas Pate stand. Aber tatsächlich wird eher Jahwe abgeleitet aus dem alten hebräischen Verb Haya bzw. Hava für sein, der ursprüngliche hebräische Gottesname gewesen sein. So wie wir es ja auch noch in Halleluja, klingt es ja noch an, wo das dieses Wort preist ja als Kurzform anklingt. Die viel wesentliche Frage aber, wie denn genau dieser Name ausgesprochen wurde, die ich uns heute Morgen stellen möchte, ist, was bedeutet ich bin? Was hat es damit auf sich, wenn Jesus das von sich sagt? Ich, das ist ja zunächst einmal ein Personalpronomen und zeigt, dass hier eine Person spricht. Wenn unser Herr diesen Namen benutzt, zeigt er damit, auch wenn Gott diesen Namen benutzt, zeigt er damit, dass er mit Menschen in eine persönliche Beziehung treten möchte. Ich bin, ja vielleicht auch ich bin da, ist aber nicht nur persönlich, sondern es ist auch persönlich im Präsens, in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Ich bin, nicht ich wurde, war oder werde sein. Ich bin. Und lass mich noch etwas über diesen Gottesnamen sagen. Ich bin. Das heißt, Gott hat keine Vergangenheit und er hat keine Zukunft. Er hat kein Gestern und er hat keinen Morgen. Alles an Gott ist jetzt. Du und ich, wir können das nicht nachvollziehen, weil wir in Zeit und Raum leben. Unser Leben sich gleichsam linear bewegt, von Punkt zu Punkt, von Augenblick zu Augenblick, Stunde für Stunde, Tag für Tag, von Anfang bis zum Ende, von der Geburt bis zum Tod. Aber Gott lebt außerhalb von Zeit und Raum im ewigen Jetzt. Und das ist darum auch wichtig, weil es bedeutet, dass wir felsenfest auf alles, was Gott verkündigt hat, dass es geschehen wird, uns verlassen können, weil in seiner Realität schon alles erfüllt ist. Er ist tatsächlich der, für den er sich ausgibt, der ich bin. Und nicht nur so, wie die Judäer damals, die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn vielleicht gerne gehabt hätten. Und es gibt bis heute so viele Missverständnisse über Gott, weil wir Menschen ihn mit unseren menschlichen Begriffen definieren wollen. Und er sagt, nein, ich bin, der ich bin. Ein ewiges Wesen, unwandelbar, ich verändere mich nicht. Es gibt deshalb auch keine Entwicklung bei ihm, so wie bei uns Menschen. Also wir sind heute dieser Meinung und dann hören wir irgendwas und dann haben wir auch mal eine andere Meinung. Und als Kind habe ich ganz anders gedacht, als wie ich heute denke. Alles ist bei uns irgendwie Veränderungen unterworfen. Aber bei Jesus nicht. Er ist, der er ist. Er ist auch nicht irgendwie launisch, mal gut, mal schlecht gelaunt. Er meint, was er sagt, bis in alle Ewigkeit. Und darauf kann ich mich verlassen. Und wie er selbst ist auch sein Wort unwandelbar. Alles, was er in den Evangelien gesagt hat, gilt heute genauso wie damals. Ich darf es wörtlich nehmen, ich darf es in Anspruch nehmen. Es mögen mancherlei Auslegungen die Kraft der Botschaft Jesu mindern oder leugnen. Es mag mancherlei neue Gesetzlichkeit auch in den christlichen Gemeinden geben, die dem lebendigen Glauben diametral gegenübersteht. Aber wir dürfen uns nicht darauf einlassen und sein Wort nehmen, wie es geschrieben ist. Denn er ist heute derselbe wie damals, als er in menschlicher Gestalt unter uns auf dieser Erde war. Was Jakobus über den himmlischen Vater sagt, dass bei ihm keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten, gilt genauso für den Sohn. Und falls sich an dieser Stelle bei dir Widerspruch regt, weil die Bibel scheinbar doch davon spricht, dass auch Gott seine Meinung ändern kann und dies gelegentlich auch tut, zum Beispiel im Bericht über die Sündflut, 1. Mose 6, Vers 6, es reute den Herrn, dass er die Menschen auf der Erde gemacht hat, dann lass mich dir sagen, nein, Gott ändert sich nicht. Gott ändert sich nicht in seinem Wesen, aber manchmal in seinen Methoden. Wenn sich zum Beispiel jemand aus einem Leben voller Rebellion und Sünde Gott zuwendet und Gott ihn in Liebe annimmt, dann mag das ja so aussehen, als habe Gott sich verändert. Aber er hat sich nicht geändert. Er reagiert nur auf die Tatsache, dass du zu ihm umgekehrt bist. Und deshalb ist die Umkehr so wichtig, um Gott zu erleben. Es bedeutet, dass du umkehren musst, wenn du Gott als deinen Retter kennenlernen willst. Wenn du dich nicht grundlegend bekehrst, erlebst du niemals die Seite Gottes, die du erleben möchtest. Er sagt, ich bin, der ich bin. Das heißt auch, ich definiere mich nur durch mich selbst. Ich bin nicht von deiner Meinung und von der Meinung irgendjemand anderes über mich abhängig. Ich bin ein völlig eigenständiges, selbstgenügsames, persönliches, gegenwärtiges Wesen, voller Liebe, das mit dir kommunizieren will. Und Jesus sagt wörtlich, Abraham war, ich bin. Wenn wir also über Jesus sprechen, dann sprechen wir über den Gott, der auch schon im Alten Testament in Erscheinung getreten ist. Dann sprechen wir über das Wort, das im Anfang war und das bei Gott war und das Gott war. Und Mensch wurde. Als Jahwe ist auch Jesus wie der Vater, der ewig Seiende, Beständige, der wirklich Seiende und wirksam Seiende, der immer und überall da ist. All das klingt an, wenn Jesus sagt, ich bin. Und so möchte ich mich mit euch an diese sieben Konzepte des Ich Bin im Johannesevangelium heranwagen, die wir schon am Anfang gehört haben, zeigen, warum sie wichtig sind und dabei über dich und mich heute sprechen. In Kapitel 6, Vers 35 finden wir das erste dieser sieben Ich Bin. Johannes 6,35, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und in diesem Kontext nimmt der Herr Bezug auf Israels 40-jährige Wanderschaft durch die Wüste, als das Brot des Lebens als Manna, als das Manna vom Himmel herabkam. Und Manna, eigentlich Manhu, das ist im Hebräischen eine Frage und diese Frage lautet, was ist das? Warum sollte Gott Speise vom Himmel herabregnen lassen? Psalm 78, die Verse 23 bis 25 beschreiben es als Himmelsgetreide oder Engelsnahrung. Und sie aßen davon 7 Tage die Woche ein Millionenvolk, die ganzen 40 Jahre lang. Manu, das war die Frage, die sie beantworten mussten. Und die Antwort auf diese Frage lautet, es war die übernatürliche Versorgung Gottes für sein Volk vom Himmel. Johannes 6,41 heißt es, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Was Jesus seinen Zuhörern damit sagte, war, dass wie Gott Israel damals in der Wüste körperlich ernährt hat, es nun seine Aufgabe ist, sie in ihrem täglichen Leben geistlich zu ernähren. Mein Name ist, ich bin und ich bin das Brot des Lebens. Ich bin es, der dazu bestimmt ist, euch geistlich zu sättigen. Und diese Sättigung bekommst du nur bei mir. Kein Ort, an den du gehen kannst, keine spirituelle Methode, keine Person sonst, mit der du reden kannst, kann dir das geben. Kann das geistliche Brot für deine Seele sein, die doch die Essenz deiner selbst ist. Ich bin das Brot des Lebens. Und dann bringt er seine Menschwerdung mit ein, was bedeutet, dass er bereits im Himmel existierte, bevor er im menschlichen Fleisch zu ihnen herabkam. Ich habe immer schon existiert. Ich bin hierher gekommen und einer der Gründe, warum ich gekommen bin, um eure geistliche Speise zu sein. Kapitel 8, Vers 12. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist ein Vers, den ich ganz besonders liebe, denn wo Jesus nicht herrscht, da hat die Finsternis freie Hand. Das erleben wir ja in unseren Tagen wieder sehr massiv. Warum gibt es so viel böses Unheil in der Welt? Weil es eine Macht der Finsternis gibt. Wer aber Jesus wirklich nachfolgt, wer ihm die Herrschaft über sein Leben übergibt, der darf Kolosser 1, Vers 13 erleben. Er, der Vater, hat uns gerettet aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und da weht ein anderer Geist, da ist ein göttliches Licht und göttliche Liebe zu verspüren. Wie wenn die Sonne am Morgen aufgeht, die Dunkelheit verschwindet und wir klar sehen können, weil wir jetzt Licht haben. Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgt, lasse ich euch klar sehen, wohin ihr geht. Aber viele Menschen wissen nicht, wohin sie unterwegs sind. Und der Beweis dafür ist, dass sie immer wieder die falschen Straßen nehmen und böse Wege einschlagen. Aber der Herr Jesus sagt, wenn du mich dein Leben erleuchten lässt, dann wirst du den Weg finden, den du gehen sollst. Wenn du hier heute Morgen bist und noch keine Richtung und Klarheit hast, aber du willst es unbedingt und du willst es von Gott. Jesus sagt, du musst mir folgen, du musst herausfinden, was ich sage, was ich denke. Und du musst das dann auch tun, unabhängig davon, was deine Familie, deine Freunde, deine Mitschüler, Arbeitskollegen oder sonst irgendwer sagt. Vielleicht sogar gegen irgendwelche innere Stimmen in deinem eigenen Kopf, die dich von diesem Entschluss wieder wegbringen wollen. Und Vers 14 bis 15a. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Moment, da ist irgendwas falsch. Kapitel 10, Vers 7. Entschuldigung. Ich bin hier ein bisschen durcheinander. Kapitel 10, Vers 7. Jesus sprach nun wieder zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Und in diesem kühnen Bild bezeichnet sich Jesus als der einzig rechtmäßige Zugang zu dem Hof, in dem die Herde Gottes gesammelt ist. Vers 9. Ich bin die Tür, wenn jemand... Und an dieser Stelle kannst du sagen, wenn irgendjemand, denn das schließt dich und mich mit ein. Also, wenn irgendjemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden. In Gottes Familie aufgenommen werden. Aber das ist noch nicht alles. Und wird ein- und ausgehen, er wird Freiheit finden und er wird Weide finden. Ich werde ihn sättigen, was Leben in Fülle bedeutet. Aber er sagt auch, dass du nur durch ihn, also nicht durch deine eigenen Werke, deine eigene Frömmigkeit, weil du so nett gucken kannst oder sonst auch irgendetwas dahin gelangst, denn nur er ist die Tür. Und ich hoffe, das ist uns allen klar. Jetzt Nummer 4, also wir haben jetzt schon mehr als die Hälfte. Kapitel 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und Vers 14 bis 15a. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Also ein Hirte, der ist nicht nur dafür da, die Schafe da in den Stall rein und rauszulassen, sondern er wacht auch über die Schafe. Er zeigt sich für die Schafe verantwortlich. Und wir alle kennen den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele und so weiter. Und Jesus war dieser Hirte, indem er seine Herde nährte und tränkte, das Versprengte sammelte, das Verlorene suchte, das Verwundete heilte. Aber Jesus geht hier über all die wunderbaren Zusagen des Psalms noch weit hinaus, indem er auf das Kreuz zeigt. Ich bin der gute Hirte, der für die Schafe stirbt, der als das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, sein Leben lässt für die Schafe. Wie gut, wenn du mit David sagen kannst, dieser Herr, und auch hier steht im hebräischen Text natürlich dieser geheimnisvolle Gottesname Yahweh, dieser Herr ist mein Hirte. Kapitel 11, die Verse 25 und 26. Jesus sprach zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und ihr Bruder Lazarus ist bereits 4 Tage im Grab. Der Verwesungsprozess hatte schon begonnen. Und Jesus rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Denn Jesus ist die Inkarnation des göttlichen Wortes. Und so sagt er, wenn du meinem Wort vertraust, dann ist das der Grund, warum auch du, wenn du gestorben bist, leben wirst. Selbst wenn alle anderen sagen, du bist tot. Meinetwegen. Und das ist mehr als nur irgendeine Theologie über ihn. Es wird diese Glaubensbeziehung zu ihm sein, die den Unterschied ausmachen wird. Noch 2, Kapitel 14, Vers 6. Jesus spricht zu Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und schon in den alten hebräischen Schriften sind Weg, Wahrheit und Leben wichtige Begriffe, wobei der Weg zum Leben eine ganz zentrale, bildhafte Bezeichnung für die Tora, also für die Weisung Gottes war. Und hier in Johannes 14, Vers 6 bezeichnet sich Jesus selbst als den Weg. Er sagt nicht, ich kenne den Weg oder ich zeige euch den Weg, sondern er sagt, ich bin der Weg. Und er stellt auch nicht nur einen Teil der Wahrheit dar, er beansprucht vielmehr die absolute Wahrheit zu sein, der absolute Maßstab, an dem jede Realität gemessen werden muss. Ich bin die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dann sagt er noch, ich bin das Leben. Und wenn dies nicht der Fall wäre, dann hätte es überhaupt kein Leben geben können. Der Staub, aus dem Adam geformt wurde, wäre Staub geblieben und zerfallen. Er, aus dem und durch den und zu dem hin alle Dinge geschaffen sind, ist das Leben. Und wenn Christus in uns wohnt, wenn wir ihn im Glauben in unser Leben aufgenommen haben, dann ist das Leben in uns. Und wenn du nicht nur irgendein Leben haben willst, wenn du das Leben haben willst, dann brauchst du Jesus. Aber da vom Kontext hier kein Zweifel möglich ist, dass der Vater das Ziel des Weges ist, ist der Weg hier somit das eigentliche Bildwort. Wenn du leben willst, geh meinen Weg. Suche mich und du wirst leben. Du wirst das Leben haben, das mein Leben ist. Und schließlich sagt er in Kapitel 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und ein paar Verse weiter. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und ich mache hier einen kleinen Einschub mit Vers 9. Hierin wird mein Vater verherrlicht, aber getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Mit anderen Worten, bleibe in mir, denn aus deiner eigenen Kraft herauszuleben ist niemals genug. Nur wenn du in mir bleibst, dein Leben tief in meinem verwurzelt ist, in mir ist alles, was du brauchst, kannst du solche Frucht bringen, die meinen Vater verherrlicht, weil dann mein übernatürliches Leben durch dich zu anderen fließen kann. Genau wie wir schmecken und sehen dürfen, dass der Herr gütig ist, Psalm 34, Vers 9. Und natürlich steht auch hier wieder, ich bin, der Ich Bin-Name, Yahweh, sollen auch andere unsere Güte und Freundlichkeit genießen dürfen. Frucht ist immer da für andere. Wenn eine Frucht nicht gegessen wird, wisst ihr, was da mit ihr passiert? Dann fängt sie an zu faulen, zu schimmeln und verzehrt sich selber. Und unser Herr möchte keine faulen Heiligen. Wenn bei mir alles sich nur um mich dreht, um mich, mich und mich, dann bin ich ein fauler Christ. Ja, aber ich bin doch in so einer schwierigen Lebenssituation. Du, als Gott Mose das Geheimnis seines Namens, ich bin der, ich bin Anvertraute, war ja auch in keiner einfachen Lage. Der Auftrag, den er dabei bekam, ich will, dass du zum Pharao gehst und ihm sagst, er soll mein Volk ziehen lassen. Das war menschlich gesehen, selbst für einen wesentlich jüngeren als einen 80-Jährigen, eine Mission Impossible, eine unmögliche Aufgabe, ein hoffnungsloses Unterfangen. Ja, schon Abraham gegenüber hatte sich Gott als Yahweh zu erkennen gegeben, Genesis 15, Vers 7. Aber die gesegnete Bedeutung dieses Namens, die war Abraham noch nicht geläufig. Erst Mose gegenüber offenbarte der Herr sich als der, der aus sich selbst heraus existiert, als der Ich Bin, der Ich Bin. Ja, und damit hat er Mose praktisch mit einem Blankoscheck ausgestattet, in dem Moses jeden Betrag einsetzen konnte. Und dieser wunderbare Name des unwandelbaren, lebendigen, ewigen, der in seiner Tiefe unausschöpfliche Name ist auch der Name unseres Herrn, der uns erlöst hat. Er heißt Immanuel, Gott mit uns. Er ist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Offenbarung 1, Vers 17, ein weiteres Ich-Bin-Wort. Und deshalb kann man ihn auch nicht einfach nur als einen weiteren großen Lehrer, einen großen Menschenfreund oder als einen bedeutenden Religionsstifter behandeln, auch nicht als unseren besten Kumpel. Denn wenn man es mit Jesus zu tun hat, dann hat man es mit allem zu tun, was den heiligen Gott ausmacht. Ein Vorgeschmack davon bekamen auch die Soldaten der römischen Kohorte samt Dienern der Priester und Pharisäer, die in den Garten Gethsemane mit Laternen, Fackeln und Waffen geschickt worden waren, um Jesus festzunehmen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, Johannes 18, Vers 4, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazaräer. Er spricht zu ihnen, ich bin. Als er nun zu ihnen sagte, ich bin, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Ich denke, war wirklich beeindruckend. Und ich weiß nicht, was hinter dir her ist, welche Situation dich bedroht. Ich weiß nicht, welche Schwierigkeiten noch auf uns zukommen werden, als Einzelne, als Gemeinde. Aber wenn du zu Jesus Zuflucht nimmst, dann darfst du daran denken, dass er der große Ich Bin erst dann verhaftet werden konnte, als er selbst dazu bereit war, verhaftet zu werden. Das ohne den Willen seines Vaters. Und er und der Vater sind völlig eins, nicht einmal ein Spatz zur Erde fällt. Wer weiß, vielleicht ist ja gerade deine schwierige Lebenssituation jetzt für ihn die beste Gelegenheit, das auch dir persönlich klar zu machen. Er nennt sich selbst, ich bin der Ich Bin. Und deshalb darfst du, auch du im Glauben, neben diesen unbeschreibbaren, schreiblich kostbaren Jeschua-Namen, ich bin dein Heiland, auch Yahweh Jireh schreiben, ich bin dein Versorger, oder Yahweh Rapheka, ich bin dein Arzt, oder was immer du auch gerade nötig hast, oder wie es deinem momentanen geistlichen Bedürfnis entspricht. In Psalm 9, Vers 11a heißt es, und auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr, ich möchte dir nochmal danken für dein Wort, dass du uns dein Wesen offenbarst, deine Liebe, deinen Namen. Und ich möchte dich auch uns bitten, dass wir diesen Namen noch auf ewig für heilig halten, Herr, dass wir in Ehrfurcht vor dir leben, Herr. Herr, ich möchte dir danken, dass in dir alles ist, was wir brauchen, dass du alles bist, was wir nötig haben. Und ich möchte dich bitten, dass wir in dieser Erkenntnis immer mehr Gnade bekommen, das immer mehr auch für unser Leben wahrzumachen. Amen.